Willkommen zum Podcast von Bytes for Business. Das Thema: Wo bleibt die Killer-App in der digitalen Ära? Oder anders formuliert: Was bringt eigentlich die Digitalisierung wirtschaftlich? Schafft Digitalisierung eigentlich signifikantes Wirtschaftswachstum? Diese Frage wirkt auf den ersten Blick zunächst einmal ketzerisch, zumal von einem Manager aus der IT-Industrie. Aber tatsächlich zieht etwa der Journalist Derek Thompson eine nüchterne Bilanz für die USA. Er sagt: Uns wurde eine weitere industrielle Revolution versprochen. Bekommen haben wir eine Revolution begrenzt auf Customer Convenience. Er beklagt, dass die digitale Ära in den USA mit einem Rückgang des Wirtschaftswachstums einherging. Zwar hat Digitalisierung einige wenige Superreiche hervorgebracht, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Jeff Bezos, aber kaum genügend neue Jobs für die Mittelschicht, um etwa die Abwanderung der Fertigungsindustrie ins Ausland zu kompensieren. Und wie ist das in Deutschland? Es gibt Studien, etwa von der Prognos AG, zum Wachstumseffekt von Digitalisierung in der BRD. Nach Einschätzung der Studienautoren liegt dieser Wachstumsimpuls bei etwa einem halben Prozent pro Jahr. Das ist nicht nichts, aber diese Zahl sieht so gar nicht nach einer echten Revolution aus. Wenn wir an Revolution denken, dann etwa daran, dass sich mit der ersten und zweiten industriellen Revolution das Pro-Kopf-Einkommen vervielfacht hat. Um sich einen Begriff zu machen, bis zum Jahr 1750, also vor der ersten industriellen Revolution, war das Wirtschaftswachstum dergestalt, dass sich etwa alle 6000 Jahre das Pro-Kopf-Einkommen verdoppelte. Nach 1750 schrumpfte dieser Zeitraum auf nur noch 50 Jahre. Das ist revolutionär. Dem steht also ein halbes Prozent aus der Digitalisierung gegenüber. Und um diese Zahl einordnen zu können: Wenn die Arbeitszeit in Deutschland etwa über weniger Feiertage um 1% steigt, dann ist dies gleichbedeutend mit einem Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung um 0,3%. Oder, anderes Beispiel, als der Virus SARS 2002-2003 grassierte und einen dämpfenden Effekt auf die Luftfahrt- und Tourismusbranche hatte, verringerte dies das Wachstum von China um einen ganzen Prozent. Das ist doch merkwürdig. Digitalisierung löst doch sichtbar Umwälzungen in unserem Privat- und Arbeitsalltag aus, vom Smartphone bis hin zur smarten Fabrik. Lassen Sie uns das also einmal genauer anschauen. Und zwar in folgenden Schritten. Zunächst einmal einige Grundüberlegungen aus der Sicht eines Ökonomen, wie Wachstum aus der Sicht eines Ökonomen eben überhaupt zustande kommt. Und danach beleuchten wir im zweiten Teil die wichtigsten Effekte der Digitalisierung auf die Volkswirtschaft. Vorweg also ein kurzer Blick auf die Frage, wie es aus Sicht der Volkswirtschaft zu Wachstum überhaupt kommt. Erstens, einfaches Beispiel: Wenn eine vierköpfige Familie in ein tolles Restaurant geht und für 300 Euro konsumiert, dann erhöht sich das Bruttosozialprodukt um 300 Euro. Bleibt die Familie stattdessen zu Hause und schaut einen Film aus der Netflix-Filmbibliothek, dann sieht die Rechnung wie folgt aus. Das Netflix-Abo besteht sowieso, es entsteht also kein zusätzlicher Konsum, nur die Packung Chips für 1,89, die Flasche Rotwein für 8,99 und die Packung Osa für 1,19. Wer Wachstum will, muss, salopp gesprochen, dafür sorgen, dass Menschen umsatzstarken Freizeitaktivitäten nachgehen. Also auf ein teures Konzert gehen, statt Spotify zu hören. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Es gibt ein Kneipensterben auf dem Land, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Kneipe ihre Funktion als zentraler Kommunikationsort im Dorf verliert. Social Media haben diese Funktion übernommen, zumindest teilweise. Social Media sind aber kostenlos. Der Umsatz in der Kneipe fällt weg. Hier gilt also: Umsatz wird durch kostenfreie Angebote substituiert. Betrachten wir einen zweiten wichtigen Aspekt. Maschinisierung und Automatisierung sind Effizienztechnologien. In einem vollautomatisierten Hochlager entfallen Lagerarbeiter, ein CAD-Programm für die Bauplanung erfordert häufig keinen Statiker mehr, ein Schweißroboter ersetzt Arbeiter in der Produktion. Das ist ein No-Brainer. Diese Logik war zu Zeiten der zweiten industriellen Revolution, also um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, nicht anders. Neue Organisationsformen wie Taylorismus und die Maschinisierung machten die Produktion um ein Vielfaches effizienter. Das heißt, für die gleiche Produktionsmenge waren weniger Arbeiter erforderlich. Aber dennoch führten effizientere Fabriken nicht zur Massenarbeitslosigkeit, denn die zweite industrielle Revolution ging einher mit dem Entstehen gigantischer neuer Industriezweige, namentlich der Automobilindustrie, der Elektroindustrie, der Flugzeugindustrie oder auch der chemischen Industrie. Es entstanden Millionen neuer hochbezahlter Arbeitsplätze, die häufig von Arbeitern eingenommen wurden, die vorher schlecht bezahlt in der Landwirtschaft gearbeitet hatten. Auch hier wird ein zentrales Prinzip von Wachstum erkennbar. Hochbezahlte Arbeitsplätze ersetzen weniger gut bezahlte Arbeitsplätze. Bitte merken Sie sich das, das spielt später noch eine große Rolle. Und das wird natürlich in der Regel ermöglicht durch innovative, wettbewerbsfähige Unternehmen, die neue Produkte, neue Dienstleistungen, ja, ganz neue Branchen erschaffen. Also eine Effizienztechnologie wie die Digitalisierung schafft also nur die Voraussetzungen für das Wachstum. Es ist also eine notwendige Bedingung, nicht aber hinreichend. Dazu ein Beispiel, um diesen Unterschied zwischen notwendig und hinreichend zu erläutern. Wenn in einer Autofabrik eine effiziente Technologie eingeführt, also KI oder Robotik, und die Produktivität eines Arbeiters von einem Fahrzeug pro Tag auf zwei Fahrzeuge pro Tag gesteigert wird, dann gibt es davon ausgehend mehrere Folgeszenarien. Fall A, für alle Arbeiter wird die Arbeitszeit um die Hälfte reduziert. Fall B, die Hälfte der Arbeiter wird entlassen. Oder Fall C, die Hälfte der Arbeiter nimmt an einem Abfindungsprogramm teil und findet einen Job in einer neu entstehenden Industrie. Der Wachstumseffekt für diese drei unterschiedlichen Szenarien ist natürlich völlig unterschiedlich. Schauen wir uns das mal an. Im Fall A, die Arbeitszeit wird für alle reduziert, bleibt die Wertschöpfung in der Volkswirtschaft gleich. Wenn man annimmt, dass der Effizienzgewinn nicht an die Kunden weitergegeben wird, also die Preise stabil bleiben. Im Fall B, die Hälfte der Arbeiter wird entlassen, bleibt die Wertschöpfung in der Volkswirtschaft ceteris paribus ebenfalls gleich. Die reduzierte Arbeitszeit verteilt sich natürlich völlig anders. Dass das nicht sozialverträglich ist, für dieses Beispiel, ist uns natürlich allen klar. Nur im Fall C, nämlich neue Jobs in neuen Industrie, haben wir ein Wachstumsszenario. Denn zu der gleichbleibenden Wertschöpfung in der Autofabrik kommt die Wertschöpfung der neuen Industrie hinzu. Das ist natürlich ein vereinfachtes Modell, muss ich dazu sagen, das aber zumindest grundsätzliche Überlegungen der Wachstumstheorie transparent macht. In Wirklichkeit kommen natürlich weitere Effekte hinzu. Wenn Produktivitätsgewinne in Form von Lohnerhöhungen an Arbeiter weitergegeben werden, erhöht dies die Lohnsumme. Dies wiederum setzt einen Impuls für den privaten Konsum, zumal dann, wenn die Zukunftsaussichten optimistisch stimmen. Dazu denken wir an Ludwig Erhard, der meinte, Psychologie ist die Hälfte der Wirtschaftspolitik. Und dann gilt auch, wenn ein Teil der Produktivitätsgewinne in Form von Preissenkungen an die Konsumenten weitergegeben werden, führt das natürlich auch zu höherem Absatz und gegebenenfalls zu höherem Umsatz und so weiter. Dennoch, wir haben jetzt zwei Faustregeln für mehr Wachstum in einer Volkswirtschaft. Mit dem Rüstzeug können wir uns jetzt in den zweiten Teil begeben, nämlich wir betrachten mal zentrale Entwicklungen der Digitalisierung und deren Wachstumseffekt. Zunächst einmal gilt, dass Digitalisierung einen immensen Investitionsschub in digitale Infrastruktur ausgelöst hat. Unternehmen haben in den Aufbau von Webseiten und Native Apps investiert, E-Commerce-Plattformen, die Entwicklung von Omnichannel-Angeboten. Diese digitale Infrastruktur ist nicht nur an der Schnittstelle zum Kunden entstanden, in Form von Websites und Apps, sondern natürlich auch im Bereich der Produktion. Dort haben wir die Vernetzung von Maschinen mit IoT-Sensoren für die Produktionsleitstände, also Stichwort Factory 4.0. Wir haben Netzwerkinfrastruktur der Telekom-Firmen, 4G, 5G-Netzwerke an Produktionsstandorten für die digitale Steuerung von Maschinen und autonomen Robotern, zum Beispiel bei Osram in Schwabmünchen. Wir haben automatisierte Lager bei Amazon und derlei mehr. Studien wie beispielsweise die von der Beratungsgesellschaft BCG gehen aus von Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich in den nächsten 25 Jahren allein für das Konzept von Industrie 4.0. Als Investitionsgüterhersteller kann Deutschland hier natürlich klar profitieren. Und unter Investitionen im Unternehmensbereich fallen natürlich auch die neu entstandenen Beratungsangebote rund um künstliche Intelligenz, Blockchain, IoT, und zwar sowohl bei den etablierten Beratungshäusern als auch durch neue Beratungsunternehmen. Und es bleibt nicht bei diesen Anfangsinvestitionen. Zum einen müssen einige Investitionen in regelmäßigen Zyklen erneuert werden, wie zum Beispiel die Modernisierung der Webseite. Zum anderen fällt kontinuierlicher Pflegeaufwand an für Webseiten, Unternehmensdaten bei Google Maps, Blogseiten. Und natürlich für die neuen digitalen Kanäle muss Erreichbarkeit sichergestellt sein, per Chat, per E-Mail und so weiter. Nun ist aber noch wichtig zu verstehen, es gibt auch hier einen Kannibalisierungseffekt. Denn während Marketingabteilungen einerseits mehr Geld für Webseiten und Apps ausgeben, gehen andererseits Investitionen in Druckerzeugnisse zurück. Das erklärt beispielsweise die Krise der Druck- und Druckmaschinenindustrie. Insgesamt können wir allerdings davon ausgehen, dass diese Investition in digitale Infrastruktur einen klaren Wachstumsimpuls setzt. Zweiter Punkt, wie schaut es mit dem Konsum aus? Ein weiterer sehr wichtiger Bereich für die Volkswirtschaft. Es dürfte klar sein, dass eine Digitalisierung von Unternehmensprofilen, zum Beispiel eine Webseite und die Multiplizierung von Kommunikationskanälen für die Kunden nicht automatisch Umsatzsteigerung bedeutet. In manchen Märkten gilt schlicht ein Nullsummenspiel, denn wenn die drei Bäckereien eines Ortes online gehen und einen Chatkanal pflegen, dann dürfte darum der Absatz an Schwarzbrot wohl kaum steigen. Wenn Sie beispielsweise bei Pizza Hut Ihre Pizza nicht nur per Telefon wie in der vordigitalen Ära, sondern auch online oder per App bestellen können, heißt das, dass Sie deshalb mehr Pizza essen als vorher? Kurz, die Digitalisierung hat den Standard bei Customer Convenience signifikant erhöht, aber höhere Customer Convenience führt nicht zwingend zu mehr Umsatz in den Märkten. Das Argument der Kannibalisierung gilt natürlich und ganz besonders für jene Märkte, die durch eine Digitalisierung von Content überhaupt erst entstanden sind. Bücher, Zeitungen, Filme, Musik. Im Büchermarkt beispielsweise stellen wir fest, dass es insgesamt stagnierend bzw. rückläufig. Und im Fernseh- und Heimkinomarkt gilt, die Streaming-Angebote haben zu einem gigantischen Preisrückgang geführt. Ein einzelnes Video kostete im Verleih in den 1990er Jahren preisbereinigt etwa 6,50 Euro. Heute kostet ein Netflix-Monatsabo im Standard 11,99 Euro. Natürlich erklärt das diesen klaren Trend zu Video on Demand, das ist nicht überraschend. Aber der Umsatz im Fernseh- und Heimkinomarkt ist insgesamt betrachtet vergleichsweise moderat gewachsen, nämlich mit 1,5% pro Jahr in den letzten Jahren. Und die Beratungsgesellschaft PwC prognostiziert für die Zukunft gerade einmal eine stabile Entwicklung bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 0,4% pro Jahr. Das ist nicht gerade ein schwindelerregendes Wachstum. Kannibalisierung hin und her. Was ist nun der Gesamteffekt von Digitalisierung auf den Konsum? Die Autoren Steffen Lange und Tilman Santarius stellen in ihrem Buch Smarte grüne Welt nüchtern fest, der Onlinehandel nimmt deutlich zu. Okay, das ist ein No-Brainer. Der herkömmliche Handel wächst ebenfalls weiter an, wenngleich im Schritt nur noch um 1% im Jahr. Trotz aller Optionen für den Wiederverkauf gebrauchter Waren, Prosuming und Sharing, wirkt die Digitalisierung aber bislang insgesamt konsumsteigernd. Und die Autoren liefern auch eine Begründung. Hier seien einige Stichworte genannt. Marketingmacht der Shopping-Plattformen, Verführungskraft der smarten Algorithmen, personalisierte Werbung und omnipräsente Shopping-Optionen. Zudem können Sie nun 24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche shoppen, ohne Rücksicht auf Ladenöffnungszeiten. So, schauen wir uns drittens den Bereich neue digitale Angebote, neue digitale Märkte an. Also das, was während der zweiten Revolution den Flugzeugindustrie, der Elektroindustrie oder der Automobilindustrie entsprochen hat. Das heißt also, Märkte, die durch die Digitalisierung erst geschaffen wurden und die folglich keine bestehenden Märkte kannibalisieren. Zwar gab es bereits in der vordigitalen Ära Partnervermittlungsagentur beispielsweise, dennoch lässt sich sagen, dass Angebote wie Parship diese Dienstleistung erst demokratisiert haben, heißt zum Massenmarkt gemacht haben. Und das gleiche Argument gilt auch für eBay oder vergleichbare Second-Hand-Plattformen. Natürlich gibt es Flohmärkte oder Trödelmärkte bereits seit Jahrhunderten, aber der überregionale Charakter von Internet-Auktionsplattformen schafft einen Markt von neuer Qualität in puncto Größe, Reichweite, erhöht die Wiederverkaufsrate und maximiert die Chance auf einen maximalen Preis. Gleichermaßen neue digitale Märkte sind auch die beruflichen Netzwerke wie Xing oder LinkedIn oder Videocalls mit Skype und WhatsApp, und zwar sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Dann haben wir Social Media mit Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und so weiter. Der Wachstumsimpuls ist hierbei allerdings keineswegs einheitlich. LinkedIn etwa basiert auf einem Abo-Modell, das heißt, der Nutzer zahlt für den Zugang zum Netzwerk. Gleiches gilt auch für Xing. Aber ein Großteil der Social-Media-Angebote oder auch Google sind werbefinanziert und hier gibt es, das wird Sie nicht überraschen, einen Kannibalisierungseffekt. nämlich zu herkömmlichen Werbemedien wie Print- und Outdoor-Werbung. Und dabei gilt, insgesamt ist der Werbemarkt überraschenderweise seit 2014 leicht rückläufig. Das lässt sich etwa nachlesen in dem Dokument Werbemarkt Deutschland, Dialog Marketing Monitor 2019 der Deutschen Post. Wir haben auch Videoplattformen wie YouTube, Vimeo, natürlich Twitch, natürlich nicht zu vergessen das Smartphone oder Tablets. Und das schauen wir uns nochmal genauer an. Damit wir nämlich ein Gefühl für die wirtschaftliche Bedeutung etwa des Smartphones erhalten. Der Smartphone-Markt in Deutschland, und ich schaue mir jetzt erstmal nur die Geräte an, hat ein Volumen von 11 Milliarden Euro. Das entspricht 0,3% des Bruttoinlandsprodukts. Der App-Markt beläuft sich auf nur noch 1,6 Milliarden und dafür ist der Umsatz mit den Daten und den Sprachdiensten, der liegt dann wieder bei 20 Milliarden Euro. Vergleichen wir diese Zahlen mit dem Automobilmarkt. Der hat in Deutschland ein Volumen von 260 Milliarden Euro. So, letzter Punkt hierzu. Zwar nicht neu, aber mit einer neuen Wachstumsdynamik dank Digitalisierung ist der Markt für Gaming. Und der kommt in Deutschland immerhin auf 36 Millionen Gamer. Ich finde die Zahl unglaublich beeindruckend, denn das entspricht 45% der Gesamtbevölkerung. Wir können erwarten, dass Virtual Reality hier bald noch einen weiteren Wachstumsimpuls liefert. Die Größe des Marktes liegt allerdings insgesamt nur bei 4,7 Milliarden Euro, also 0,14% des Bruttoinlandsprodukts. Wächst die Branche also um 5%, und das ist das Wachstum, das sie im Jahr 2018 hatte, dann liegt der Wachstumsimpuls für die Gesamtwirtschaft gerade mal bei 0,007%. Das heißt, die Wachstumsdynamik mag hier beeindruckend sein, der Effekt auf die Gesamtwirtschaft ist gering. Werfen wir jetzt abschließend, bevor wir zur Schlussbetrachtung kommen, noch einen Blick auf die Sharing Economy. Und zwar am Beispiel von Carsharing. Wenn mithilfe von autonomen Fahrzeugen Carsharing im Sinne einer maximalen Dematerialisierung umgesetzt wird, das heißt, kein Haushalt besitzt noch ein Auto, Fahrzeuge werden nur noch bei Bedarf angefordert, dann werden in Deutschland nicht mehr wie heute 60 Millionen Fahrzeuge erforderlich sein, sondern eben nur noch 2 Millionen. Der guten Ordnung halber sei darauf hingewiesen, dass die Technologie für autonomes Fahren auf absehbare Zeit überhaupt nicht reif ist. Aber es lohnt sich zumindest einmal theoretisch den Effekt der Sharing Economy auf das Wachstum durchzuspielen. Wenn sich also Carsharing durchsetzte, dann gingen die Umsätze im Mobilitätssektor zurück. Denn diese neue Form der Mobilität setzt sich natürlich nur dann durch, wenn Carsharing deutlich kostengünstiger ist als der Besitz eines Fahrzeugs. Ergo schrumpft der Markt gemessen in Euro Umsatz, wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Fahrleistung sich deutlich steigert. Gleiches gilt grundsätzlich für alle Märkte, in denen Sharing zum Grundprinzip wird. Man muss aber dazu sagen, wir sind davon in den meisten Sharing-Märkten noch weit entfernt. Die Sharing-Economy ist bislang ein absolutes Nischenphänomen. Ein Beispiel: der Fahrzeugbestand für Carsharing macht heute etwa 0,04% des gesamten Fahrzeugbestandes in Deutschland aus. Und das, obwohl es Carsharing bereits seit den 1990ern gibt. Interessant ist nun, dass der Effekt der Sharing-Economy auf das Wachstum im Sinne des Bruttoinlandsprodukts negativ ausfällt. Obwohl, und das ist ein volkswirtschaftliches Paradoxon, der Nutzen für die Haushalte gleich bleibt, beziehungsweise sogar kostengünstiger wird. Und dieses Paradoxon, und jetzt kommen wir zur Schlussbetrachtung, lässt sich vergleichsweise einfach auflösen. Das heute übliche Bruttoinlandsprodukt als Messgröße für Wirtschaftsleistung sagt eben nur bedingt etwas aus über den Lebensstandard des Normalbürgers, beziehungsweise über den Wohlstand. Diese Diskussion ist natürlich fast so alt wie die Messgröße selbst. Das lässt sich nicht nur am Carsharing erkennen, sondern auch dort, wo Digitalisierung Bezahlangebote durch kostenlos Angebote ersetzen. Etwa bei der Verdrängung der Brockhaus-Enzyklopädie durch das kostenlose Wikipedia. Der volkswirtschaftliche Wachstumsbegriff, der auf dem Bruttoinlandsprodukt basiert, wird der Digitalisierung diesbezüglich also nur sehr bedingt gerecht. Das ist ein wichtiges Fazit, aber ein weit wichtigeres folgt jetzt erst noch. Fassen wir nochmal das bisher Gesagte zusammen. Digitalisierung setzt Wachstumsimpulse durch den Aufbau der digitalen Infrastruktur, durch mehr Konsum und durch genuin neue digitale Angebote. Dem stehen gegenläufige Effekte aus der Sharing Economy, Kannibalisierungseffekte und kostenlose Angebote gegenüber. Nun müssen wir darüber hinaus noch einen wichtigen Effekt berücksichtigen. Die Digitalisierung, also eine Automatisierung, hat seit den 1980ern zahlreiche Mittelklasse-Jobs obsolet gemacht. Und die neuen Jobs an der Mensch-Maschine-Schnittstelle sind keineswegs immer nur hochqualifizierte Jobs von Ingenieuren und Programmierern, sondern nicht selten weniger anspruchsvolle Jobs wie Uber-Fahrer, Fahrradkuriere und so weiter. Das beschreiben etwa Buchautoren wie Matthias Horx, Sascha Lober und andere. Vergleichen wir das mit der Situation während der zweiten industriellen Revolution um die Jahrtausendwende zum 20. Jahrhundert, dann stellen wir fest, dass die vierte industrielle Revolution, also die digitale Revolution, nur bedingt neue, gut bezahlte Mittelklasse-Jobs geschaffen hat. Und daraus ergibt sich eine ungleichere Einkommensverteilung. Dieser Effekt wird beispielsweise erkennbar daran, dass die Lohnsumme seit den 1980ern in den meisten westlichen Ländern fällt. Unter anderem, weil aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Automatisierungstechnologie Produktivitätsgewinne verstärkt Kapitaleignern zufließt. Problematisch hieran ist unter anderem, dass Menschen mit hohem Einkommen einen geringeren Anteil des Einkommens für Konsum ausgeben. Das heißt, das Konsumniveau in einer Gesellschaft mit ungleicher Einkommensverteilung ist niedriger als das Konsumniveau in einer Gesellschaft mit vergleichsweise gleicher Einkommensverteilung. Beim Konsumniveau sprechen wir vom relativen Konsumniveau. Und darum sind sich inzwischen viele namhafte Ökonomen einig, dass wir uns aller Wahrscheinlichkeit auf ein langfristig niedriges Wachstum einstellen müssen. Das ist ein womöglich kontraintuitives, überraschendes Fazit, aber natürlich müssen Politik und Gesellschaft hierauf eine Antwort finden. Wir leben tatsächlich in einer Zeit der technologischen Revolution und das erfordert Anpassungsleistung. Wir haben uns damit bereits in einigen Blogs und Podcasts auseinandergesetzt und wir werden an dem Thema dranbleiben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie den Podcast bis hier verfolgt haben. Es bedankt sich herzlich Ihr Sebastian Zamm.